Es begrüßt Sie ganz herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Pater Christoph ist heute wieder unser Gast, Pater Christoph Kreitmeier. Er spricht über die Resilienz, die innere seelische Stärke durch Widerstandskraft. Der Begriff Resilienz, liebe Zuhörer, der kommt aus dem Lateinischen. Resiliere heißt es und könnte übersetzt werden mit zurückspringen oder abprallen. Man könnte es am besten sagen, etwa Widerstandsfähigkeit. Und sicherlich haben Sie das auch schon beobachtet. Es gibt Menschen, die nichts so schnell umhaut, die sich schnell auf neue Situationen einstellen können, Niederlagen und Konflikte wegstecken, nach vorne schauen, auch bei allerschwersten Schicksalsschlägen. Und während andere Menschen schnell erschöpft sind, immer wieder krank, energielos, abgekämpft und auch niedergedrückt sind. Resiliente Menschen können mit Krisenmisserfolgen und traumatischen Erlebnissen oder ähnlichen widrigen Umständen positiv umgehen. Und man könnte sich dann fragen, sind es manchmal bessere Menschen? Haben die mehr im Leben gelernt als vielleicht jemand, dem es anders geht, der eben öfter erschöpft ist? Und der Faktor Resilienz, der wird in der Psychologie und im Management-Training oder einfach im Bewältigen eines ganz normalen, aber belastenden Lebens immer mehr entdeckt und auch fruchtbar gemacht. Und auch das wollen wir heute. Im Vortrag möchte Pater Christoph aufzeigen, was Resilienz ist und welche Kraftquellen sie hat. Und die gute Nachricht ist, liebe Zuhörer, Resilienz kann eingeübt werden. Innere Widerstandskraft kann trainiert werden. Erstaunlich ist, dass durch die wachsende innere Widerstandsfähigkeit der Glaube und die Beziehung zu Jesus Christus sich vertiefen und dadurch auch neue Hoffnung erwachen kann. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich freue mich ganz sehr auf den Vortrag von Pater Christoph Kreitmeier, den ich Ihnen jetzt noch vorstellen möchte. Heute mal wieder etwas ausführlicher. Pater Christoph ist Jahrgang 62. Während des Studiums in Sozialarbeit und Sozialpädagogik hat er dann die Berufung Priester zu werden verspürt. Er trat dann in den Orden der Franziskaner ein. Seine Weihe war am 1. Mai 1996. Vor etlichen Jahrzehnten hatte er sich ausbilden lassen, unter anderem in Logotherapie nach Viktor Frankl. Und seine Ausbildung war wohl bei einer der berühmtesten und anerkanntesten Logotherapeutinnen der heutigen Zeit, bei Elisabeth Lukas. Und Pater Christoph ist ausgebildet in personenzentrierter Gesprächsführung nach Rogers. Heute lebt Pater Christoph im Kloster 14 Heiligen. Von dort ist er uns zugeschaltet. In Bad Staffelstein lebt und wirkt er. Und gern sage ich immer so, nebenher schreibt er noch hervorragende Vorträge und immer wieder mal ein Buch. Und im Frühjahr 2013 ist das Buch erschienen, Glaube an die Kraft der Gedanken. Und im September 2014 dann Sehnsucht, Spiritualität. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Pater Christoph Kreitmeier. Hallo.
Schönen guten Morgen und vielen Dank für die Vorstellung.
Sehnsucht, Spiritualität, so heißt Ihr neuestes Buch. Ich dachte mir, das ist so ein sehr offener Titel mit zwei ganz prägnanten Stichworten, nämlich Sehnsucht und Spiritualität. Was erwartet den Leser? Worum wird es gehen?
Es sind zwei Grundlinien des Menschseins, die in der Tiefe unserer Seele arbeiten, oft unbewusst. Die Sehnsucht, jeder Mensch sehnt sich, und die geistige Fähigkeit nach Transzendenz, also nach etwas, was über mir und mich größer ist als ich, das nennen wir Sinn oder im religiösen Sinne auch Gott. Und diese beiden Grundkräfte in unserer Seele, denen gehe ich genauer nach und spüre und merke immer mehr, nicht nur ich, sondern viele andere, dass sie ein großes Einfallstor sein können, die Religiosität und die Frömmigkeit, die man heute modern Spiritualität nennt, wieder lebendiger werden zu lassen. Also ganz spannend, für Christen sowieso klar, aber es gibt eben mittlerweile 25 Millionen atheistisch geprägte Menschen in unserem Land, Tendenz steigend. Und viele andere, die sich mit Esoterik und anderen Dingen beschäftigen und da bewusst offen gefasst ein Gesprächsforum, sich mit diesen Dingen genauer auseinanderzusetzen und dabei zu entdecken, wow, das Ganze, das könnte auch mich viel lebendiger werden lassen.
Und es ist auch ein Buch, was anregt zum Nachdenken. Man könnte es auch als ein Praxisbuch bezeichnen. Ja. Also es ist gespickt, wie auch Ihre Vorträge, schon mit Informationen, mit Wissen, aber dennoch immer wieder mit der Einladung zur Selbstreflexion. Jetzt ist ja unser Thema Resilienz, ein Wort, das ich das erste Mal so vor 15 Jahren ungefähr gehört habe, die innere seelische Stärke durch Widerstandskraft. Wir hören jetzt Ihren Vortrag dazu. Das wird so circa 30 Minuten sein. Und Pater Christoph Kreitmeier aus dem Kloster 14 Heiligen, bitteschön.
Gerne. Und zuerst möchte ich einfach sagen an alle Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich toll. Also wenn ich durch die Landschaft fahre, durch verschiedene Städte komme, wo ich Vorträge halte, egal wo das jetzt ist, überall ist, das sind an vielen Orten, immer wieder werde ich angesprochen. Ich habe sie in Radio Horeb gehört. Also toll. Erst vor kurzem in München hatte ich eine Autorenlesung und da waren vier Leute, die mal diesen Pater live sehen wollten, den sie quasi von der Stimme her kennen. Also ich bin ganz beeindruckt, was für eine Breitenwirkung Radio Horeb hat. Jetzt zum Thema Resilienz. Wie Frau Böhler schon in der Einführung sagte, mit Resilienz wird die innere Stärke eines Menschen bezeichnet. Und zwar Konflikte, Misserfolge, Niederlagen, Lebenskrisen, wie schwere Erkrankungen, eine Entlassung, den Verlust eines nahestehenden Menschen durch Tod oder Trennung, Unfälle, Schicksalsschläge, berufliche Fehlschläge oder eine traumatische Erfahrung zu meistern. Wenn Sie das jetzt hören, dann denken Sie, wow, das möchte ich auch. Resilienz ist eine Art seelische Widerstandsfähigkeit und Unverwüstlichkeit. Resilienz ist das Immunsystem der Seele. Vielleicht kennen Sie es noch, es gibt so Spielzeug, das sind die Stehaufmännchen, die einen Schwerpunkt haben und wenn Sie sie umkippen, dann kommen sie immer wieder zurück in die Mitte. Ein Stehaufmännchen kann als Sinnbild für diese Eigenschaft gelten. Diese Spielzeugfigur besitzt die Fähigkeit, ihre aufrechte Haltung aus jeder beliebigen Lage wieder einzunehmen. Resiliente Menschen lassen sich von widrigen Lebensumständen, Lebenskrisen und Schicksalsschlägen nicht unterkriegen. Sie können kreativ und flexibel in Krisen reagieren, in denen andere sich hilflos fühlen. Sie sind keine Opfer. Sie sind Regisseure ihres Lebens. Belastungen erleben resiliente Menschen eher als Herausforderung, weniger als Problem oder unlösbar. Und sie erholen sich schneller von Fehlschlägen und Niederlagen als andere Menschen, die über eine geringe Resilienz verfügen. Die Resilienz ist nicht angeboren, das ist die gute Botschaft. Sie kann man auch sich selbst anlernen. Und das möchte ich Ihnen heute auch in der Kürze mitgeben. Ich nenne Ihnen nun 10 Resilienzfaktoren, die die seelische und körperliche Widerstandskraft stärken. Die zähle ich Ihnen nun auf und dann werde ich sie genauer der Reihe nach erklären. Gute Resilienz ist erlernbar und jeder kann seine Widerstandskraft steigern, wenn es ihm daran mangelt. Laut der Resilienzforschung sind nachfolgende Resilienzfaktoren für eine gute seelische und körperliche Widerstandskraft wichtig. Erstens, die Überzeugung, dass wir Einfluss auf unser Leben haben. Zweitens, innere Überzeugungen und sogenannte Glaubenssätze aufspüren, den inneren Antreiber in Zaum halten. Drittens, Selbstvertrauen. Viertens, unser soziales Netzwerk. Fünftens, die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten und Nein sagen zu lernen. Sechstens, die Fähigkeit, den Blick auf die Lösung von Problemen zu richten. Siebtens, positive Erfahrungen der Krisenbewältigung in der Vergangenheit und Entspannungstechniken lernen. Achtens, eine optimistische Haltung einüben. Neuntens, Bewegung ist Leben und macht frei. Und zehntens, Zukunftsplanung und Querverbindung zwischen Resilienz und spiritueller Hoffnung. Sie merken, ui, da ist einiges drin. Machen wir also Fleisch auf die Knochen. Erster Punkt, die Überzeugung, dass wir Einfluss auf unser Leben haben. Der Mensch hat eine Selbstwirksamkeit. Und das ist die wichtigste Fähigkeit resilienter Menschen. Resiliente Menschen übernehmen für ihr Leben und ihr Handeln Verantwortung. Sie sind nicht ohnmächtig, hilflos, fühlen sich nicht in der Opferrolle. Raus aus der Opferrolle. Menschen mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung sind der Überzeugung, dass sie mit ihren Fähigkeiten und ihrem Verhalten nicht viel bewegen können. Sie glauben, dass ihr Leben eher von einem Schicksal oder anderen Personen oder äußeren Umständen bestimmt wird, als von ihnen selbst. Gläubige Menschen, die einen eher negativ besetzten Glauben haben, sagen, Gott will mir böse. Was ist das für ein Gottesbild? Der resiliente Mensch kann seine Selbstwirksamkeitserwartung stärken, indem wir erfahren können, schwierige Situationen sind zu meistern. Menschen können sich andere Menschen, denen ihr Leben gelungen ist, die wie zum Beispiel Wolfgang Schäuble nach dem Anschlag seitdem im Rollstuhl sitzt, sich als Vorbild nehmen. Solche Menschen sind oft Kämpfernaturen und werden mit ihren Schicksalsschlägen fertig, solche Vorbilder sich vor Augen stellen. Die Selbstwirksamkeit kann gestärkt werden, dass auch andere an uns glauben und uns das widerspiegeln. Du schaffst das schon. Dass wir lernen, unsere Gefühle zu beeinflussen. Morgen werde ich einen Vortrag halten vor Sparkassenangestellten über die Welt der Gefühle und der Emotionen. Wir können unsere Gefühle beeinflussen. Wir sind nicht denen ausgeliefert. Und indem wir uns eine optimistische Sichtweise aneignen, Optimismus ist trotzdem Ja zum Leben sagen. Zweiter Punkt. Innere Überzeugungen und Glaubenssätze, sogenannte Glaubenssätze, das hat mit Religion nichts zu tun, aufspüren, den inneren Antreiber in Zaum halten. Jeder von uns hat tief sitzende Vorstellungen und Überzeugungen, die tief abgespeichert sind. Das nennt man in der Psychologie innere Glaubenssätze. Sie haben einen großen unbewussten Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln. Wie solche Sätze, dass mir gelingt ja eh nie etwas oder immer habe ich Pech oder solche Sachen, das sind die inneren Stimmen, die wir auch den inneren Antreiber, den Kritiker, den Einpeitscher, den Gegenspieler nennen, der durch seine Einflüsterungen unser Denken und unser Leben damit madig macht. Die inneren Antreiber haben einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf unser Denken und Fühlen, auf unseren Umgang mit uns selbst. Viele Menschen sind autoaggressiv, das heißt, behandeln sich selbst nicht gut. Sie haben einen großen Einfluss auf unsere Lebensführung und auch auf unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, zur Mitwelt und zu Gott. Es ist also wichtig, dass wir uns mit diesen inneren Glaubenssätzen beschäftigen und damit sie ändern können. Dazu wäre viel zu sagen, ich muss das in der Kürze dabei belassen. Dritter Punkt, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist die Überzeugung, dass wir über genügend innere Stärke verfügen, um eine Lösung finden zu können. Selbstvertrauen haben bedeutet, wir haben Vertrauen in uns, in unsere Kräfte und Fähigkeiten. Selbstvertrauen ist gelernt. Das heißt, Eltern können es fördern oder auch mindern. Nur mit einem gesunden Selbstvertrauen können wir Kritik annehmen, uns wehren, unsere Meinung sagen, aber auch auf andere zugehen, Kontakte knüpfen und unsere Fähigkeiten nutzen. Ein gesundes Selbstvertrauen, und auch das ist die frohe Botschaft, kann nachgelernt werden und ist eine wichtige Voraussetzung für unser seelisches und körperliches Wohlbefinden. Was Menschen mit einem gesunden Selbstvertrauen auszeichnet, ist, dass sie kein übertriebenes Bedürfnis haben, von allen anerkannt und gemocht zu werden. Sie stehen in sich selbst. Sie besitzen die Selbstsicherheit, mit Ablehnung umzugehen, weil sie eine Ablehnung nicht persönlich nehmen. Das heißt, ihr Selbstwertgefühl wird durch eine Ablehnung nicht verletzt oder herabgesetzt. Dieses Nicht-Persönlich-Nehmen von Kritik und Ablehnung ist ein Indiz für ein gesundes und starkes Selbstvertrauen. Menschen mit so einem gesunden Selbstvertrauen fühlen sich für ihr Leben und ihre Zufriedenheit selbst verantwortlich. Es kümmert sich keiner um mich, also muss ich selbst tun. Sie machen ihre Zufriedenheit nicht von anderen abhängig. Sie übergeben ihr Schicksal, ihr Glück nicht anderen Menschen und erwarten nicht, dass diese ihnen Liebe, Zuneigung oder Glück schulden. Und deshalb fühlen sie sich auch nicht betrogen oder hintergangen, wenn ihre Bedürfnisse und Wünsche von ihren Mitmenschen nicht erfüllt werden. Sie sind höchstens enttäuscht und frustriert, eine normale Reaktion, wenn sie etwas nicht bekommen, was sie sich wünschen. Die Grundeinstellung von Menschen mit einem gesunden Selbstvertrauen lautet: Was auch immer auf mich zukommt, ich werde eine Lösung finden. Ich kann damit umgehen. Sein Selbstvertrauen stärken und trainieren kann man, indem man seine Fehler und Schwächen lernt zu akzeptieren, sich also nicht dafür verurteilt. Carl Gustav Jung, der große Psychologe, sagt, ab 40 ungefähr ist das die Aufgabe, nämlich seinen Schatten, seine negativen Seiten zu integrieren. Das kann man auch trainieren, indem man seine eigenen Fähigkeiten und Stärken kennt und sie nutzt. Weiter, indem man lernt, mit Misserfolgen angemessen umzugehen und nicht gleich immer in tiefe Krisen zu fallen. Dann sich seinen Ängsten stellt, statt auf diese zu hören und zu meiden. Neues wagt und dazu lernt. Resiliente Menschen lernen immer neu dazu. Und sein Selbstwertgefühl stärkt und sein Selbstbild positiv verändert. Ich habe da in den letzten 10 Jahren viel hinzugelernt. Vierter Punkt, unser soziales Netzwerk. Unser soziales Netzwerk bedeutet, dass wir enge emotionale Bindungen zu anderen Menschen haben und wissen, wir sind nicht allein. Stabile Beziehungen zu Freunden und Menschen, soziale Netzwerke sind ganz wichtig. Wir haben oft Qualverwandtschaften. Das sind Menschen, die uns nicht gut tun. Ich stelle zu den Qualverwandtschaften die Wahlverwandtschaften hinzu. Das sind Menschen, die ich mir bewusst auswähle, mit denen ich mich umgebe, die mir gut tun. Jeder Mensch baut sich im Laufe seines Lebens ein soziales Netzwerk auf, das sich aus privaten und beruflichen Kontakten bündelt. In der heutigen Zeit, in der heutigen Arbeitswelt ist Zeit ein sehr kostbares Gut geworden und viele Menschen haben kaum mehr Muße, sich Freundschaften bewusst zu widmen. Aber wer in Freundschaften investiert, bekommt ganz viel zurück. Auf meinem Sessel hier in meinem Klosterzimmer, in dem Sessel, in dem ich nur bin, wenn ich frei habe, habe ich ein Kissen, das habe ich von Freunden geschenkt bekommen. Da steht drauf: Friendship is a work of heart. Freundschaft ist die Arbeit des Herzens. Fünftens, die Fähigkeit, um Hilfe zu bitten und Nein sagen zu lernen. Diese Fähigkeit hängt mit der Fähigkeit, soziale Netzwerke aufzubauen, zusammen. Ich muss nicht alles alleine machen. Ich darf mich an andere anlehnen. Ich darf andere in mein Boot holen. Ich darf um Hilfe bitten. Das entlastet nicht nur ungemein, sondern es fördert auch ein Miteinander und ein Füreinander. Diese Fähigkeit beinhaltet auch die Fähigkeit, freundlich Nein zu sagen, Grenzen zu setzen und Grenzen einzuhalten. Dazu habe ich schon einen Vortrag im Radio Horeb gehalten, die Kunst Nein sagen zu lernen, Grenzen setzen ohne Schuldgefühle. Im täglichen Leben haben wir es ständig mit Grenzen zu tun, die an mir ein anderer steckt oder die in meinem Gegenüber sich zeigt. Je konkreter und eindeutiger dieser Austausch geschieht, umso einfacher kann sich ein Zusammenleben und Zusammenarbeiten ausgestalten. Viele Konflikte entwickeln sich, wenn beteiligte Personen ihre authentischen Gefühle und Gedanken nicht outen, sondern herumdrucksen. Diese verschleierten Wahrheiten können schwelende Konflikte nähren und das sind Energiefresser. Es ist also wichtig, dass man ganz klar wird, klar und eindeutig. Jesus sagt, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles, was dazwischen ist, spei ich aus. Das ist lau. Sechster Punkt, die Fähigkeit, den Blick auf die Lösung von Problemen zu richten. Jeder sollte die Fähigkeit entwickeln, zu prüfen, wie er Probleme analysiert und nach Lösungsmöglichkeiten sucht. Ich habe das hier tagtäglich in der Finanzbuchhaltung, in der Verwaltung, vor allem in der Technik. Es taucht ein Problem auf und du flippst aus, weil hier nichts mehr geht. Es geht dann darum, nüchtern auf die Probleme zu schauen. Woher bekomme ich Hilfe? Wer kann mir beistehen? Wie ist das Problem aufzuteilen? A, B, C. Bei den Menschen, die ich berate, bin ich bekannt als der Pater Plan B, der Plan B-Pater. Es gibt immer einen Plan B oder einen Plan C oder einen Plan D. Nicht auf einem Weg fixiert bleiben. Hier ist es wichtig, dabei seine Gedanken zu beobachten und Denkfallen zu identifizieren. Siebtens, positive Erfahrungen der Krisenbewältigung in der Vergangenheit und Entspannungstechniken lernen. Resiliente Menschen schauen nicht auf das, was immer schief gelaufen ist, das haben sie auch im Hinterkopf, sondern erinnern sich an das, was mir schon gelungen ist. Solche Erfolgserlebnisse im Umgang mit Krisen und Problemen mental in Erinnerung holen, gibt Energie. Dabei ist es auch ganz wichtig, dass wir lernen, und das merke ich immer mehr mit meinen 52 Jahren, ich kann sehr viel leisten, aber das geht nur, wenn ich Zeiten der Stille, Zeiten der Meditation, Zeiten des In-sich-Gehens pflege, bete und arbeite. Achtens, eine optimistische Haltung entwickeln. Wer optimistisch ist, betrachtet Krisen als vorübergehend, und er ist der Überzeugung, dass sich alles zum Guten wenden wird. Dieser Optimismus hilft, besser mit Problemen und Krisen umzugehen. Meine Damen und Herren, das ist ganz wichtig. Und ein Christ hat eigentlich eine Grundüberzeugung des Optimismus, wenn er wirklich richtig glaubt. Jesus Christus hat das Schlimmste besiegt. Qual, Leid, Tod. Uns kann gar nichts passieren, weil Jesus Christus uns über den Tod hinaus gerettet hat. Das heißt, Krisen sind immer vorübergehend. Wer optimistisch ist, der glaubt an ein gutes Gelingen, an einen guten Ausgang. Oder um es mit den Worten von Karl Valentin zu sagen, ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind. Optimismus ist wie Pessimismus eine Geisteshaltung. Pessimisten machen eine negative Prognose. Sie sind der Meinung, etwas werde nicht gelingen, es werde etwas Schlimmes passieren. Sie sehen überwiegend das Negative einer Sache und sind blind für die positiven Seiten. Optimisten sind hingegen der Überzeugung, was auch immer auf mich zukommt, ich werde eine Lösung finden. Optimisten haben die Chancen einer Situation im Blickwinkel, die Pessimisten haben die Risiken im Blickwinkel. Optimisten sehen sich in Kontrolle, suchen den Grund für Misserfolge bei den Umständen und nicht primär bei sich selbst und sehen alles in einem guten Licht. Optimismus kann man lernen. Dazu werde ich sicher mal einen eigenen Vortrag halten. Dabei belasse ich es jetzt. Neunter Punkt. Bewegung ist Leben und macht frei. Meine Damen und Herren, ein Riesenproblem, auch bei seelischen Problemen, ist, dass die Menschen unbeweglich sind. Gehen, sich bewegen, macht letztlich den Kopf frei, bringt Sauerstoff in alle Zellen, auch in die Grauen des Gehirns, und schenkt gesunde Entspannung. Auch wenn es mittlerweile eigentlich jeder wissen müsste, dass Bewegung dem Menschen gut tut, nur jeder dritte Erwachsene in unserem Land betätigt sich mindestens einmal pro Woche sportlich. Die meisten schränken ihre Bewegungen auf das Notwendigste ein. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns hat aber evolutionsgeschichtliche Zusammenhänge mit der Entwicklung des Menschen zum aufrechten Gehen. Im Gehen und durchs Gehen weitet sich unser Weltbezug nach innen und nach außen. Die Gehenden sind frei, da sie gleichzeitig in sich hinein und aus sich herausgehen können. Das Sich-Bewegen gehört zu unserer Grundkonstitution. Viele Krankheiten körperlicher wie auch seelischer Art können durch gezielte Bewegung gelindert, sogar beseitigt werden. Ich habe dazu einiges geschrieben in meinem Buch Die Glaube an die Kraft der Gedanken. Bewegung ist auch für Menschen, das sind sicher auch einige am Radio, die sich kaum bewegen können, trotzdem möglich. Ich verweise auf die Feldenkreis-Gymnastik, wenn ich das so sagen darf, die Feldenkreis-Methode. Moshe Feldenkreis hat das entwickelt. Mit Mikrobewegungen kannst du ganz tolle Sachen in deinem Körper und in deinem Geist bewegen. Feldenkreis mit AI. Zehntens, Zukunftsplanung und Querverbindungen zwischen Resilienz und spiritueller Hoffnung. Zukunftsplanung meint eine solide und umsichtige Planung auf Zukunft hin, mit dem Wissen, dass alles auch anders kommen kann. Wissen Sie, ich habe vor knapp zehn Jahren noch nicht gewusst, dass ich mal in 14 Heiligen landen werde und in ein paar Jahren auch hier wieder weg sein werde. Ich habe für bestimmte Dinge nicht die Planung in der Hand. Aber trotzdem plane ich, denn damit bekomme ich die Regie in meinem Leben, immer mit dem Wissen, es wird auch alles anders kommen können. Ich behalte die Regie in den eintretenden Wechselfällen des Lebens so gut ich kann in meinen Händen, mit dem Vertrauen, dass Gott alles in seinen Händen hat. Dabei hat die Hoffnung eine zielführende Kraft. Václav Havel sagt einmal, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das ist ein entscheidender Satz. Hoffnung ist die Fähigkeit für das Gelingen einer Sache zu arbeiten. Und Hoffnung ist nicht dasselbe wie Optimismus. Sie ist nicht die Überzeugung, dass etwas klappen wird, sondern die Gewissheit, dass etwas einen guten Sinn hat, egal wie es ausgehen wird. Und das kann der Christ wieder auf besondere Weise. Es wird alles gut ausgehen. Wir sind in Gottes Händen. Was ist christliche Hoffnung? Meine Damen und Herren, dazu habe ich einen eigenen Vortrag gehalten im Radio Horeb, die tröstende und heilende Kraft der Hoffnung. Diesen Vortrag werde ich heute Abend in Lichtenfels vor einer großen Hörerschaft halten. Es ist also wichtig, wie Sie jetzt gehört haben, und damit schließe ich den Vortrag vorerst ab, dass Sie entdecken, dass Sie mit den verschiedenen Ansätzen, den 10 Tipps, Ihr Leben positiv beeinflussen können und Ihre innere seelische Widerstandskraft stärken können. Wir haben jetzt Ende November, viele Menschen sind krank, haben Erkältung oder Depression oder so. Das heißt, genau wie unsere körperliche Immunstärke gestärkt werden kann, so können wir es auch auf der seelischen Ebene tun. Das wurde vor gut 10 Jahren neu entdeckt mit dem modernen Wort Resilienz. Und wir als Christen können diese Erkenntnisse der Psychologie wunderbar einbauen, damit wir frei und zufrieden als glaubende Menschen unseren Weg gehen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Wir haben eben einen Vortrag gehört über Resilienz, innere seelische Stärke durch Widerstandskraft. Wir haben jetzt viele Tipps bekommen, wie wir das Immunsystem unserer Seele stärken können. Und da wir ja ein Körper-Seele-Geist-Wesen sind, hat natürlich ein gesundes Inneres auch Auswirkungen auf unser geistliches Leben. Und die Resilienzforschung, die hat ergeben, und das möchte ich nochmal ganz kurz auch uns ins Gedächtnis rufen, und darüber hat auch Pater Christoph gesprochen. Wie hat er gesagt, diesen einzelnen Überschriften hat er Fleisch gegeben. Und zwar hat die Resilienzforschung herausgefunden, dass wir Einfluss haben auf unser Leben und dass wir das wissen und davon überzeugt sind. Und dass wir innere Überzeugungen und Glaubenssätze aufspüren, den inneren Antreiber sozusagen in Zaun halten. Und dabei sind jetzt nicht Glaubenssätze gemeint, die positiv sind, wie ich bin ein geliebtes Kind Gottes und mit meinem Gott überspringe ich Berge, sondern eher Glaubenssätze, die uns runterdrücken, die so in unseren Gedanken einfach einploppen und ja, uns ein Stück weit hemmen. Und dass gesundes Selbstvertrauen auch dazu gehört, ein gutes soziales Netzwerk, Menschen, die mir gut tun, und auch um Hilfe zu bitten und Nein sagen, zu sagen, auch zu lernen, es einfach auszuprobieren und auch zu lernen. Wichtig ist auch, dass wir die Fähigkeit erlernen, den Blick auf Lösungen und nach vorne zu richten. Und da hat Pater Christoph etwas auch über sich selber gesagt, wo ich schmunzeln musste, dass er der Plan B-Pater genannt wird, sondern nämlich, wenn es Probleme gibt, auch im Kloster, Pater Christoph hat große Verantwortung, dass er im Hinterkopf immer wieder Lösungen gibt, die durchsprochen und durchdacht und ausgesprochen ausprobiert werden können. Was etwas ganz Wichtiges ist für unser Inneres, das ist, dass wir positive Erfahrungen der Krisenbewältigung aus der Vergangenheit, dass wir uns daran erinnern und sagen, ja, es muss nicht immer alles gleich jetzt wieder den Bach runtergehen, und dass wir Entspannungsübungen, dass wir Entspannungstechniken einüben. Und das Einfachste, was wir tun können für Menschen, die noch guten Fußes sind, ist, dass wir auch uns an der Luft bewegen und gehen. Und das ist wohl mit das Einfachste, was wir machen können, nämlich bewegen macht frei, sagt Pater Christoph. Das ist Leben und macht frei. Ja, soweit habe ich mal versucht, noch mal ein bisschen zusammenzutragen, was wir heute gehört haben und damit auch das Gespräch anzuregen. Wir haben eine Hörerin oder schon Hörerinnen in der Leitung, und zwar aus Kempten ein Hörer. Grüß Sie Gott.
Ja, schönen guten Morgen. Zwar erstmal vielen herzlichen Dank für diesen fantastischen, wunderschönen, wertvollen Beitrag. Ich sehe da nämlich auch zu meinem Leben schon einige Parallelen. Ich habe vor einem Jahr habe ich mit meinem Beruf aufgehört, LKW-Fahrer zu sein, Ende Dezember, weil ich lange Zeit das Gefühl der Unzufriedenheit hatte und dass der Beruf mich kaputt macht, also so gesundheitlich auch kaputt macht. Und dann habe ich nämlich, weil ich handwerklich ganz gut drauf bin, im neuen Jahr einen ganz neuen Anfang gemacht. Also ich bin auch zum Arzt gegangen, habe mich untersuchen lassen, und die haben auch eine Schlafapnoe festgestellt bei mir, so Schlafstörungen.
Ja, ja.
Und dann habe ich auch wesentlich mehr Bewegung gemacht, weil man in dem Beruf eigentlich gar keine gesunden Bewegungen macht. Mhm. Und abends drehe ich jetzt immer, bei uns haben wir so eine schöne Altstadt, da drehe ich immer so 2,5 Kilometer um den Ring rum. Mhm. Und mache ich immer so ein Verdauungsgründchen, ne? Mhm. Und ich habe auch mein Leben, sage ich mal, wie Sie jetzt schon sagen, man muss das selber in die Hand nehmen, ja, und das optimistisch und positiv angehen. Mhm. Also ich habe da mich an einen Van, den ich immer schon haben wollte, den habe ich mir gekauft und habe mich daran rangewagt, mhm, den komplett selber neu aufzubauen. Ne? Also, mhm, alte raus und das neue rein, und da wage ich mich auch an komplettes Neuland dran.
Also vielen Dank für diese ganz konkreten Beispiele aus Ihrem Leben, die auch andere Hörerinnen und Hörer animieren können, diese Matrix, dieses Muster eines neuen Denkens über ihr Leben zu legen. Und dann werden Sie merken, ui, so wie der ehemalige Fernfahrer wird es auch mir gehen. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Dankeschön für Ihren Anruf, Herr Lauels, war das. Frau Fechler hat uns erreicht aus Ankrum bei Osnabrück. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Pater Kaltmeier. Danke für Ihren Vortrag. Man merkt doch, dass Sie die Menschen so annehmen und auch so wohlwollend. Man merkt das schon dahinter. Und deswegen wagt man dann auch was zu sagen, wo man das nicht immer schwerfällt. Zunächst mal möchte ich doch mal dieses Wort Resilienz. Ich habe es noch nicht gehört. Doch, schon mal in einem Vortrag, glaube ich. Und der Unterschied zwischen Resilienz und Resistenz, also Saliere, wenn das, da heißt es ja springen, aber wovon springt man da? Von springt man von einem zum anderen oder springt man dagegen? Bei Resistere, da kann ich es ja noch verstehen, Widerstand leisten oder sich nicht unterkriegen lassen. Mhm. Und dann dieses Selbstwertgefühl und das Vertrauen, manchmal denke ich, das ist also manchen Menschen auch schon in die Wiege gelegt. Das hängt ja schon mit der Struktur des Charakters auch vielleicht mit dem Temperament. Melancholiker, glaube ich, der auch dazu. Der hat zwar auch seine guten Seiten, denke ich mir, und das schon das Ernstnehmen von bestimmten Dingen. Aber er wird nicht das Selbstvertrauen haben, das Selbstwertgefühl.
So, und jetzt muss ich sofort einhaken.
Ja.
Wissen Sie, was Sie gerade machen? Sie stellen sich in eine Schublade. Dazu könnte ich jetzt ganz viel sagen. Es gibt verschiedene Charaktere. Sie haben vom Melancholiker gesprochen, der zur Schwermut neigt und so weiter. Und haben sogar gesagt, sie seien wahrscheinlich die und so. Und der kann dieses und jenes nicht. Vorsicht, Falle. Ich kenne sehr wohl melancholische Menschen, die dazu neigen, wie Sie es gerade beschrieben haben, die aber sagen, aber ich kann auch anders. Wissen Sie, der Mensch ist nicht wie ein Zigarettenautomat. Da wird oben was reingeworfen, was weiß ich, 5 Euro oder sowas, und unten kommt die zu wählende Zigarettenschachtel raus, sondern es wird oben was reingeworfen und unten kommt vielleicht ganz was anderes raus. Also nicht unsere Vorprägungen genetischer Art, Erziehungsart, sozial geformt, also durch Prägungen aus der Kindheit und des Umfeldes und so weiter, die spielen eine Rolle, ja. Aber sie sind nicht das bestimmende Gerüst oder der Rahmen. Das heißt, sie sind vielleicht Melancholikerin, ja, aber auch sie können über ihre Grenze hinaus schauen und auch manchmal hinaustreten. Ich empfehle Ihnen folgendes Buch von Richard Rohr und Andreas Ebert, das Enneagramm. Enneagramm. Richard Rohr, ein amerikanischer Franziskaner, und Andreas Ebert, ein bayerischer Lutheraner. Ein Buch, das, glaube ich, mittlerweile die 46. Auflage hat. Hier sind 9 Charaktere beschrieben und die Möglichkeiten, damit umzugehen und darüber hinaus, vor allem gläubig, in Anhängen an Jesus Christus, über die Grenzen hinauszugehen. Machen Sie bitte nicht Fehler in der Hinsicht, ich bin halt mal so. Mhm. Danke.
Ja, danke schön, Frau Fechler, für Ihren Anruf. jetzt aus Coburg. Da ist die Frau Kluschke. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich freue mich. Ich freue mich immer auf jede Sendung vom Pater Kreitmeier. Und ich höre sie alle. Und heute ist mir dazu eingefallen, als Kind hatte ich fürchterliche Angst vor diesen apokalyptischen Geschichten, die man dann Ende des Kirchenjahres hört.
Ja.
Und da dachte ich immer, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Ja, ja.
Es war schlimm. Und jetzt bin ich schon 82. Mhm. Und erst neulich, ich kann nur in die Wortgottesdienste gehen, in der Nähe vom Klinik, weil ich eben alt bin und es geht oft nicht so. Und der hat so schön gepredigt über dieses, also Christ König und das alles. Und dann habe ich am Schluss gesagt, er verabschiedet uns immer an der Kirche.
Ja.
Und dann sage ich, ich glaube, der liebe Gott lässt mich so lange leben, weil ich einfach diese Angst überwinden musste. Ich kann das ja, wenn ich dem genau zuhöre, was die Lesung und vom Evangelium her gesagt wird, ist ja nicht nur das Schlimme, sondern auch, du brauchst keine Angst haben, ich bin schon da. Und irgendwie lässt mich Gott das erleben.
Genau.
Und da denke ich, ach, ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt trotzdem so alt geworden bin, weil ich dachte schon, mit 69 hatte ich schwere Krankheit zu überstehen und alles. Und da dachte ich, naja, ich habe ja lang genug gelebt, 69 ist ja auch schon alt. Früher sind die Leute ja viel eher gestorben. Und dann, ich war eigentlich ganz zuversichtlich, sagen wir mal.
Okay, also ich danke Ihnen, das ist wirklich ein toller Beitrag auch auf das christliche Leben hin. Sie haben ganz aktuell sogar die Stelle aus dem Evangelium von Christ König verwendet. Das ist also gestern gewesen. Genauso ist es. Sie sind ja hier in meiner Nachbarschaft, Coburg. Es kann einem Angst und Bange werden, wenn man diese Texte der letzten Wochen hört, die ja wirklich auch in unserer Bibel stehen. Mir ging es lange Zeit genauso. Es waren Angstbilder in meiner Seele. Heute sehe ich es genauso wie Sie. Ich bin 30 Jahre jünger, aber ich sehe es genauso wie Sie, dass ich sage, und wenn? Ich mache es so, wie der Martin Luther es gesagt hat, und wenn morgen die Welt untergehen würde, ich würde heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Dieses Apfelbäumchen habe ich vor 3 Jahren gepflanzt. Dieses Jahr hat es schon 7 Äpfel gehabt. Also ich bin in Gottes Hand. Ich habe auch, komme was kommen will, das Jahr 2014 war schlimm, auch für mich persönlich in ein paar Dingen, aber was sich da alles gezeigt hat, Ukraine, Syrien und so weiter und so fort. Ich habe Angst, dass das 2015 genauso schlimm wird, vielleicht noch schlimmer, aber ich habe keine Angst und ich werde mich engagieren, so viel ich kann, weil ich das mit Gottes Hilfe tun werde. Mir kann nichts passieren.
Frau Kluschke, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Behüt Sie Gott, Gottes Segen. Frau Schuster, Sie sind unsere nächste Anruferin. Wir dürfen Sie in Waldkraiburg begrüßen.
Grüß Gott. Guten Morgen, Herr Pater Kreitmeier.
Guten Morgen.
Bei mir ist es so, ich habe immer geholfen. Und das hat mir eine gute Festigkeit gegeben, dass ich den Menschen geholfen habe.
Ja. Ja, super.
Das war jetzt eigentlich der Beitrag.
Das war der Beitrag, super. Genau, also, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, sagt Franziskus. Und wer gibt, der empfängt. Das ist eine tiefe Weisheit, eine paradoxe Weisheit. Sie haben das ganz richtig gesagt und erfahren. Wer hilft, der bekommt selbst zurück. Dankeschön. Und das erhöht die Resilienz.
Dankeschön, Frau Schuster. Herr Feldmann aus Kassel, grüß
ja,
Gott.
Ja, einen schönen guten Morgen, Feldmann Kassel. Mir ging es um Folgendes, ich habe als Sehbehinderter und lebenslänglich Schwerbehinderter die Erfahrung gemacht, dass man lernen muss, es einfach auszuhalten mit einer Umwelt, die ganz anders ist und die vor allen Dingen eigentlich immer um den Hals fällt. Das muss man aushalten lernen. Und wenn man dann mal ausflippt, muss man das auch aussitzen lernen. Natürlich muss man es auch beißen, ist klar. Muss man das aussitzen lernen. Und das ist das Beste, die dann verteidigen. Hat gar keinen Zweck, das glaube ich sowieso nicht. Der Beichtvater glaubt, der Beichtvater versteht. Und dann sagt der Heiner, jetzt gibt es ein Schnauze halten und laufen lassen. Und das funktioniert. Ich muss als Behinderter was aushalten, lernen aus Liebe zum Heiland.
Okay.
Ich muss was aussitzen, lernen, was ich falsch gemacht habe. Aus Liebe zum Heil und das geht. Das war mein Beitrag.
Das ist ein toller Beitrag. Ich danke Ihnen auch für Ihre Sprache und Ihre Ausdrucksweise. Ich muss etwas aushalten lernen als Behinderter aus Liebe zum Heiland. Das ist mir jetzt hängen geblieben. Ich darf es ergänzen. Ich muss etwas aushalten lernen als Nichtbehinderter, auch aus Liebe zum Heiland. Es geht mir nicht anders als Ihnen. Wir müssen ganz viel aushalten lernen. Und das ist eine der Aufgaben in diesem Leben, dass wir lernen, dass wir das nicht alleine machen müssen. Wissen Sie, hier in 14 Heiligen erkläre ich bei Führungen, wo die 14 Nothelfer sind und in der Mitte ist das Jesuskind. Und dieses Jesuskind hat ein rotes Kreuz auf der Brust. Das war bei einer Vision im Jahre 1446 schon, also sehr lang zurück. Und ich erkläre den Leuten, hier kommen viele Leute her, die auch gar nichts glauben oder ganz was anderes glauben oder sehr verunsichert sind. Der Unterschied zwischen uns Christen und den Buddhisten zum Beispiel oder den Esoterikern ist das, dass das Kind schon sagt, ja, ohne Leid geht's nicht ab, das blutrote Kreuz auf der Brust. Aber also wir werden alle leiden, egal was wir für eine Einstellung haben, ob wir behindert sind oder nicht behindert sind. Aber der große Unterschied ist der Christ muss es nicht allein. Er hat den Heiland an der Seite und in seinem Herzen. Und hier an unserem Ort werden noch Nothelfer verehrt, also Heilige im Himmel, Helfer, Freunde. Das ist der große Unterschied, dass wir lernen, aushalten, ja, Maul halten manchmal auch, aber dass wir lernen, wir müssen das nicht alleine machen. Wir haben Kräfte, gläubig gesehen, Jesus Christus an der Seite und in unserem Herzen. Danke und schönen Gruß nach Kassel.
Dankeschön, Herr Feldmann, war das in unserer Runde. Jetzt hat wieder eine Dame angerufen aus München, die Frau Weyer. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Bühler, grüß Gott, Herr Greitmeier, Bayer, mein Name. Folgendes, Sie hören es ja schon an meiner Sprache, ich bin krank. Ich hatte einen Virus im Gehirn. Vor bereits 18 Jahren war damals vollständig gelähmt und konnte gar nicht mehr artikulieren. Ich war damals noch nicht gläubig. Er sagte, die Welt geht unter, wenn man nichts mehr äußern kann. Dann konnte ich aber Gott sei Dank mich wieder erholen, soweit, dass ich wieder damals erstmal im Rollstuhl sitzen konnte und ein bisschen noch nicht so wie heute, aber wenigstens ein bisschen artikulieren, dass mich ein paar Menschen wenigstens verstanden haben. Das ging soweit alles erstmal gut. Das habe ich erstmal psychisch soweit verkraftet. Aber dann kam, mein Ex-Mann hat sich damals gleich von mir getrennt. Aber ich war durch ihn noch finanziell abgesichert. Und einige Jahre später erfuhr ich, dass sie mich leider finanziell furchtbar betrogen hat. Und war ganz, ganz schlimm mit Repo, mit Steuerwandung. Alles hatte ich damals am Hut, mit Hausdurchsuchung und alles. Dann war ich total am Boden. Für mich war das dann das Totale aus. Damals dachte ich so, die Welt geht unter, jetzt ist vorbei, jetzt magst du nicht mehr, jetzt schaffst du es nicht mehr. Und ich hatte, wie Sie sagen, den Plan B damals nicht, wie geht's weiter? Und dann, Gott sei Dank, und das will ich eigentlich sagen, wie wichtig die Resilienz ist und dass man sie erlernen kann. Ich hatte sie also damals überhaupt nicht. Heute, Gott sei Dank, habe ich das dann gelernt. Aber wie fangst mich nicht? Das ging so peu über Jahre. Heute fühle ich so ein schönes Leben. Lass mich Gott sei Dank. Bin auch mittlerweile tiefgläubig geworden. Lass mich auch nicht mehr aus der Bahn schmeißen. Für mich sind Plan B, Plan C und sogar Plan D mittlerweile eine totale Voraussetzung für mein Leben. Und auch dieses Wissen, Jesus ist immer an unserer Seite. Der lässt uns nicht allein.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern vielen Hörern. Am Anfang eine Befremdung wegen Ihrer Stimme, Sie haben es auch gesagt. Und dann Ihre Kurzversion Ihrer beeindruckenden Lebensgeschichte. Und ich bin beeindruckt. Ich werde mir das nachträglich nochmal anhören. Ich danke Ihnen, dass Sie sich hingesetzt haben, die Mühe auf sich genommen haben, jetzt anzurufen. Ich danke Ihnen für dieses Zeugnis. Also, wenn Sie uns dieses Zeugnis geben, so viele andere in diesem Land, die das jetzt hören, die Probleme haben, ja, gar keine Frage. Aber angesichts Ihrer Probleme, die Sie hatten, dann kann man doch sagen, schauen Sie mal, das war jetzt ein Zeugnis. Das kann nur Hoffnung machen. Ich danke Ihnen.
Ja, ich auch. Dankeschön, dass du angerufen hast. Alles Gute weiterhin. Alles Gute, Gottes Segen. Frau Schmidt aus Zeller in der Rhön ruft jetzt an. Frau ja. Schmidt aus Zeller in der Rhön, Sie darf ich jetzt begrüßen. Grüß
Sie. Guten Morgen, Frau Bülow. Guten Morgen, Pater Kreitzmeier. Ich habe Sie schon oft gehört im Radio Horeb und habe auch schon einige CDs von Ihnen und wollte mich halt heute Morgen auch mal zu Wort melden, weil Sie mir wirklich auch aus der Seele gesprochen haben. Allein schon mit dem Satz, Bewegung macht frei. Mhm. Und dann noch dabei zu beten, das macht nicht nur frei, sondern das ist dann wirklich das Tüpfelchen auf dem I.
Danke.
Ich gehöre zu einem von den 14 heiligen Wallfahrern, die jedes Jahr zu Ihnen pilgern.
Schön.
Von Zimmershausen in der Rhön aus.
Ja.
Und wer das noch nicht miterlebt hat, der kann das eben auch nicht von nachvollziehen. Und wenn man dann bei Ihnen in 14 Heiligen eintrifft, das ist der Ort, wo der Himmel die Erde berührt.
Mhm.
Und das dann bis ins Herz geht, das ist ein Erlebnis, das kann man gar nicht beschreiben. Und dann diese 14 Heiligen, da hat jeder seine eigene Geschichte und seine eigene Hilfe. Und mir besonders ist der heilige Dionysius ein großer Ansprechpartner, der schon diesen Kopf auf dem Arm trägt. Und wie oft geht es uns Menschen heute so, dass wir den Kopf unter den Arm zu tragen, glauben und eben dann durch Gott und vor allen Dingen die Gottesmutter mit ihren Heiligen uns wieder helfen, uns aufzurichten und Kraft zu geben. Und 14 Heiligen ist ein Ort, an dem jeder sein Päckchen hintragen kann und viele, viele geholfen kriegen. Und ich wünsche, dass das so bleibt und wünsche Ihnen und 14 Heiligen und allen, die dorthin pilgern, Gottes Segen und die Hilfe und die Kraft der Mutter Gottes und aller 14 Heiligen. Danke Ihnen.
Also ich danke Ihnen. Das war eine wunderschöne Werbung, darf ich ruhig sagen, für unseren Ort aus Ihrem eigenen Mund, wie Sie es jetzt aus Ihrer Erfahrung geschildert haben, das jetzt von Ihnen so hören, das macht einfach, das tut uns gut. Bei der ganzen Arbeit, die wir hier haben, dass wir jetzt so eine Rückmeldung hören. Und für alle, die uns in Österreich, Schweiz und Deutschland hören, das war eine nicht bezahlte Werbung für 14 Heiligen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Dankeschön auch für Ihren Anruf, Frau Schmidt. Und was wir da vielleicht raushören können, bevor wir mit der letzten Hörerin sprechen, Pfarrer Christoph, das ist, dass auch Religiosität, das Wallfahren, ein sich hinbegeben in die Arme Jesu, in die Arme des Christentums, dass das auch enorm die Widerstandskraft festigt, steigert, oder?
Ja, ganz genau. In meinem ersten oder in meinem dritten Buch, Glaube an die Kraft der Gedanken, habe ich da einen ganzen Punkt drin. Frei im Kopf und in der Seele durch Bewegung. Ich nenne das Gebeten. Also beim Beten gehen oder beim Gehen beten. Das Pilgern und Wallfahren ist eine Form, wo das dann sogar noch in Gemeinschaft geschieht. Es ist wirklich eine Labsal für Seele, Körper und Geist.
So, jetzt möchte ich unsere letzte Hörerin begrüßen, die wir heute noch auf Sendung nehmen können, hier in der Lebenshilfe aus Neumarkt in der Oberpfalz. Grüß Gott, Frau Rumstück.
Grüß Gott, ich möchte mich erst einmal bedanken und der Vorgängerin beipflichten. Mir geht es genauso. Ich war auch schon im 14 Heiligen, schon ein paar Mal sogar, ja. Und habe sogar mit Ihnen, Herr Pater, gesprochen damals. Ja, das ist zwar schon ein bisschen her. Und dann möchte ich noch sagen, mit dem Davon, der Krankheit davonlaufen, das praktiziere ich schon jahrelang. Ich bin zwar trotzdem Herz operiert worden, aber es geht mir sehr gut und bin sehr dankbar, weil Gott trägt uns in schlechten Zeiten und wenn es uns gut geht, dann können wir ja laufen. Das war mein Beitrag.
Dankeschön.
Dankeschön. Ich möchte einfach jetzt zusammenfassen, all diese Rückmeldungen und für mich jetzt selbst zusammenfassen. Frau Böhler, wir haben wieder mal einfach Geschenke bekommen von Menschen im ganzen Hörergebiet, die sagen, mein Glaube hat mir geholfen. Und das zeigt uns, wo der Glaube jetzt so angefeindet und angefochten ist in unserer Gesellschaft. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Der Glaube, die Kirche und so weiter wird zwar weiterhin Probleme haben, aber wenn wir solche Zeugnisse hören, dann müssen wir uns keine Sorgen machen über die Zukunft des Glaubens.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Anrufern und in manch einem wird jetzt vielleicht auch der Wunsch aufsteigen im Herzen, Pater Christoph, und das ist etwas ganz Natürliches, dass er gerne auch noch persönlich mit Ihnen Kontakt aufnehmen möchte, vielleicht auch das Seelsorgegespräch sucht unter vier Augen. Ist es möglich neben dem Beichtstuhl oder wie wird das gehandhabt?
Nee, also ich habe hier, das halte ich immer so, danke Frau Böhler, dass Sie darauf hinweisen, ich habe hier alle Hände voll zu tun mit den Menschen, wo ich gerade bin, also hier jetzt am Ort. Ich bitte wirklich davon Abstand zu nehmen, mich jetzt zu kontaktieren auf vielerlei Weise, sondern suchen Sie sich bitte Ihren Seelsorger oder Therapeuten oder am besten Freunde in Ihrer Nähe. Mhm.
Und da gibt es ja auch den ermutigten Ausspruch, wer sucht, der wird findet, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und auch, es gibt schon inzwischen gute und große Netzwerke in ganz Deutschland. Und in manchem Priester oder in manch einem Laien, der sein Herz öffnet für das Evangelium und für die Menschen, findet man auch jemanden, mit dem man gute Gespräche und auch dann beten kann, wenn man sich auch über tiefe geistliche Probleme oder auch seelische Probleme unterhält. Da möchte ich einfach Mut machen, sich auf die Suche zu begeben. Hinweisen, liebe Zuhörer, möchte ich noch auf den Hörerservice, der Kontaktinformationen bereithält, weil Pater Christoph könnte man einladen, auch zu einem Vortrag im Umkreis von etwa 100 Kilometern macht er sich auf den Weg. Also schauen Sie nach. Und auch nach den Büchern, die Pater Christoph geschrieben hat, es sind inzwischen vier Bücher, glaube ich, vier, die aus ihrer Feder entstanden sind. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Die Sendung kann natürlich auch bestellt werden als CD, liebe Zuhörer, oder Sie können unser Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Dort finden Sie auch all die älteren Vorträge. In der Rubrik Downloads, Lebenshilfe, Leben in Beziehung auf unserer Homepage horeb.org. Und für alle, die eine CD bestellen möchten, der CD-Dienst hat die Rufnummer 08328 921 120. Und nun bitte ich Sie höflich um Ihren Segen, Pater Christoph.
Dankeschön. Ich möchte das einleiten mit einem Gebet von Pater Rupert Meyer, dem großen Jesuiten und Apostel Münchens. Ich persönlich bin ein Verehrer von ihm. Jedes Mal, wenn ich in München bin, bin ich in der Bürgersaalkirche und spreche kurz mit ihm. Dieses Gebet habe ich auswendig gelernt, als es mir nicht gut ging. Und dieses Gebet möchte ich Ihnen allen ans Herz legen. Herr, wie du willst, so will ich gehen, und wie du willst, soll mir geschehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit, und wann du willst, bin ich bereit, heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin, und was du willst, ist mir Gewinn, genug, dass ich dein eigen bin. Herr, weil du's willst, drum ist es gut, und weil du's willst, drum hab ich Mut, mein Herz in deinen Händen ruht. Ich wünsche Ihnen allen, die Sie dieses Gebet gehört haben, dass es in Ihrem Innern Sie erreicht und dass Sie das glauben können, dass wir in Gottes Händen aufgehoben sind. Und dazu segne Sie auf Ihren Wegen Gott, der Sie begleitet und trägt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Christoph. Ganz herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein, auch wenn Sie jetzt Podcast hören. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.